neulich mal wieder im Supermarkt 10, manchmal sogar 15 Euro für Olivenöl. Es ist einfach so teuer geworden. Aber wahrscheinlich kennt ihr das Problem. Und es betrifft ja vor allem auch ganz viele andere Produkte. Orangensaft, Tomaten, Kaffee. Das ist alles in den letzten Jahren wahnsinnig teuer geworden. Und bei all diesen Produkten gibt es vor allem einen Preistreiber, den Klimawandel. Experten sprechen deswegen auch schon von Climateflation. Gemeint ist also, dass es durch den Klimawandel schlechtere Ernten gibt und dass sich das wiederum auf die Preise niederschlägt. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, naja, das betrifft doch sicherlich eher Produkte aus dem Süden, wo es ohnehin schon heiß ist, wusstet ihr, dass Climateflation auch uns in Deutschland schon erreicht hat? Ich bin ehrlich, mich hat das ziemlich überrascht.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Ann-Kathrin Beck.
Und damit hallo zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Ich bin zwar heute alleine im Studio, aber nicht alleine auf der Suche nach den Hintergründen von Climateflation hier in Deutschland. Bo war nämlich für diese Folge in der Pfalz unterwegs. Und die Pfalz, das ist schon mal ein erster Hinweis auf das Produkt, an dem wir uns heute das Thema Climateflation mal genauer anschauen wollen. Ihr bekommt aber noch einen weiteren Tipp. Und noch einen.
In diesem Jahr zum Beispiel hat es bei uns jetzt einen Hektar oder einen guten Hektar an jungen Rieslingtrieben erwischt.
Rieslingtriebe, genau. Es geht um Wein. In dieser Folge machen wir zwar keinen Wein auf, aber wir werden einige Weingenerationen zurückgehen und uns zumindest gedanklich durch Weinberge führen lassen. All das, um zu verstehen, wie der Klimawandel die Landwirtschaft auch hier in Deutschland verändert und wie wir das als Verbraucher zu spüren bekommen. Und ich trinke sehr gerne mal einen Wein, aber Fachfrau davon, das bin ich ganz sicher nicht. Aber ich habe euch ja schon erzählt, dass Bo in der Pfalz, also in der Toskana Deutschlands unterwegs war. Und da hat sie jemanden getroffen, der sich mit Wein richtig gut auskennt. Ihr habt ihn gerade schon ganz kurz gehört.
Ich bin Hans-Christoph Stolleis, ich bin Winzer in Gimmelding in der Pfalz. Bin 30 Jahre alt und habe 2021 unseren Familienbetrieb von meinen Eltern übernommen und mache hier mit der Familie und einem kleinen Team von 3 festen Mitarbeitern und dann je nach Saison noch einiger Unterstützung Wein.
Vor Hans-Christoph hat schon sein Vater 40 Jahre lang den Betrieb geleitet und davor war sein Großvater dran. Insgesamt schaut die Familie auf gut 350 Jahre Weinanbau zurück und damit auch auf einen ziemlich großen Erfahrungsschatz darüber, wie sich das Klima in der Pfalz in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Als mein Vater den Betrieb von meinem Großvater übernommen hat, da war es normal, dass die Weinlese Ende September gestartet ist und sich bis in den November reingezogen hat. Und mittlerweile in den letzten Jahren ernten wir Ende August beginnend und sind Ende September fertig. Also das ist über einen Monat nach vorne gerutscht und hat sich auch in der Dauer halbiert, einfach weil die Jahre und die Sommer so warm sind und es mehr Sonnenstunden gibt und damit die Trauben schneller reifen.
Wenn man das jetzt so hört, könnte man ja eigentlich denken, naja, das klingt doch eigentlich ganz gut für den Weinanbau in Deutschland. Die Weinlese ist schon im Spätsommer durch, es geht also insgesamt viel schneller. Und Hans-Christoph erzählt auch das.
Der Weinbau in Deutschland war in den letzten Jahrzehnten eher Klimagewinner. Solche Jahrgänge, wie sie in den 80ern noch gab, wo die Trauben nur schwer reif geworden sind, gibt es zum Glück nicht mehr.
Es gibt aber auch einen Haken an der Sache, denn wenn es im Jahr schon früher warm wird, heißt das auch, dass die Weinreben viel früher austreiben und dann viel anfälliger sind für Temperaturschwankungen, die ja trotzdem weiterhin auftreten können.
Früher ging das erst im Mai los, als mein Vater jünger war und jetzt mittlerweile sind wir im April und dann ist natürlich die Gefahr, dass es Spätfrost gibt, so wie es in diesem Jahr einige Regionen in Deutschland sehr kräftig erwischt hat, ist dann besonders hoch, weil die Reben dann schon austreiben und es dann nochmal kalt wird und dann frieren die Triebe einfach ab.
Und genau das ist auch Hans-Christoph dieses Jahr passiert, mit ziemlich gravierenden Folgen, ehrlich gesagt.
In diesem Jahr zum Beispiel hat es bei uns jetzt einen Hektar oder einen guten Hektar an jungen Rieslingtrieben erwischt. Ich bewirtschafte 20 Hektar, von daher weiß ich jetzt schon, dass ich ungefähr 5% weniger Ertrag haben werde, allein aufgrund dieses Ereignisses.
Bo, meine Weinreporterin in dieser Folge, hat mir auch erzählt, wie traurig das da aussieht. Mittendrin in den grünen Parzellen gibt es dann so ein paar Reihen, in denen alle Knospen braun und vertrocknet und verschrumpelt sind. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die Weinberge abschweifen. Fakt ist ja, diese 5% weniger Ertrag, von denen Hans-Christoph da spricht, die haben natürlich Folgen. Denn weniger Ertrag bedeutet ganz klar, dass erstmal weniger Wein hergestellt werden kann und auch weniger Wein verkauft werden kann. Und das bei weiterhin hohen Kosten. Weil die Mitarbeiter, die müssen ja weiterhin bezahlt werden, die Maschinen müssen instand gehalten werden. Das heißt, diese Kosten laufen weiter oder werden sogar noch mehr. Wie zum Beispiel im Jahr 2022, was nicht unbedingt nur mit dem Klimawandel zu tun hat. Denn auch die Kosten für Glasflaschen, für Diesel, Verpackungen, die sind gestiegen. Und dadurch ist es insgesamt 30% teurer geworden, die Trauben zu ernten, zu gären und abzufüllen, als noch im Jahr 2021, sagt der Verband Deutscher Prädikatsweine. Heißt, für viele Weinbauern fallen so oder so schon mehr Kosten an. Und der Klimawandel, der kommt dann als Belastung eben nochmal on top. Ein ganz großes Problem ist da zum Beispiel die Trockenheit.
Durch die Trockenheit, durch zusätzlichen Aufwand zum Beispiel für das Bewässern von jungen Weinbergen, haben wir jetzt schon mehr Arbeit und am Ende des Tages müssen wir die irgendwie auf die Flasche umlegen. Und damit fließt das schon jetzt in unseren Arbeitsaufwand und damit auch in unsere Preiskalkulation ein.
Und dieses auf die Flasche umlegen, also das Anpassen der Preise an die Herausforderungen durch den Klimawandel, das bekommen wir dann letztendlich vor dem Weinregal oder im Supermarkt oder in der Weinbar zu spüren. Allein in den letzten 4 Jahren ist der Preis in Deutschland für Wein um ungefähr 17% gestiegen. 17% bei einem Genussmittel wie Wein, das macht sich schon bemerkbar. Jetzt kann bei solchen Preissteigerungen zwar nicht ganz klar gesagt werden, wie viel von diesen 17% wirklich alleine auf Klimaveränderungen zurückzuführen ist, aber Fakt ist, erstens bedeuten Ernteausfälle aufgrund des Klimawandels, dass das Angebot insgesamt knapper wird. Und das bei gleichbleibend hoher Nachfrage. Und in der Regel treibt genau das ja dann den Preis. Das ist dieses klassische Angebot-Nachfrage-Prinzip. Zweitens kommt dann eben noch hinzu, dass die Weinbauern selbst höhere Kosten haben wegen des Klimawandels, zum Beispiel für die Bewässerung, wie wir eben gehört haben. Und drittens sind die Preise für zum Beispiel Flaschen oder Verpackungen ja unabhängig vom Klimawandel gestiegen. Heißt, die Bauern haben eben selbst viel höhere Kosten, die sie dann zum Teil an die Kunden weitergeben müssen. Was für die Hersteller selbst ja auch eher schwierig ist. Denn die Weinbauern wie Hans-Christoph, die sind ja darauf angewiesen, dass sich die Kunden einen Wein gerne mal gönnen. Und ich sage hier extra gönnen, weil Wein ist ein Luxusgut. Wir Menschen brauchen keinen Wein, um zu überleben. Das ist kein Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Reis oder Kartoffeln. Natürlich sind die Menschen da viel preissensibler und deshalb ist es eben auch für die Weinbauern nicht so leicht, den Preis weiterzugeben. Okay, beim Wein verstehen wir keinen Spaß, aber fassen wir das alles nochmal zusammen. Wir haben jetzt mit Hilfe von Hans-Christoph verstanden, wie der Klimawandel auch hier in Deutschland Weinernten beeinträchtigen kann und wie dadurch Climateflation überhaupt zustande kommt. Und auch, wenn wir das jetzt an dem Beispiel wie Wein, also an einem Genussmittel durchgespielt haben, glaube ich ja, dass man eine ganz gute erste Vorstellung davon bekommt, wie auch andere Lebensmittel davon betroffen sein könnten. Und jetzt machen wir mal einen Schritt raus aus dem Weinberg und schauen mal aufs große Ganze und auf das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Die Experten dort, die verwenden auch den Begriff Climateflation und haben gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank ausgerechnet, wie viel der Klimawandel uns alle noch kosten könnte. Und die Ergebnisse, die haben es ganz schön in sich, wenn man mich fragt. Pro Jahr könnten sich die Lebensmittelpreise in Europa allein wegen der Klimaveränderung um 1-3% erhöhen. Und das ist eine ganze Menge. Und jetzt habe ich hier aber noch ein anderes Extrembeispiel für euch, und zwar der Orangensaft aus Brasilien. Der weltweit größte Produzent von Orangensaft ist Brasilien und dort wird für die Saison 2024-2025 mit einem Rückgang der Ernte von rund 25% im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Das wäre die zweitschlechteste Orangenernte seit 1988 und Schuld daran ist vor allem eine Kombination aus hohen Temperaturen und starkem Wassermangel. Brasilien hat mit Climateflation im Grunde schon seit Jahren zu kämpfen. Und was das für die Preise für Orangensaft bedeutet, das hat uns Klimaökonom Raimund Schwarze mal erklärt.
Also wir haben eine 400-prozentige Preissteigerung in den letzten 20 Jahren für den gefrorenen Orangensaft an den Börsen, wo der in den USA gehandelt wird.
400% Preissteigerungen an den Börsen. Das ist einfach nur krass. Wobei der Klimaökonom Raimund Schwarze ja auch ganz klar betont, dass das jetzt nicht alles alleine auf den Klimawandel zurückzuführen ist.
Aber vor allen Dingen auch mit der Nachfrage, so einfach ist es, wenn die Chinesen jetzt auch zum Frühstück gerne noch einen Orangensaft gereicht bekommen und das sind 1 Milliarden, dann prägt sich das natürlich auch aus.
Ob jetzt wirklich die Chinesen dafür verantwortlich sind, das lassen wir jetzt mal einfach unkommentiert so stehen. Aber wie auch immer, diese Preissteigerung von 400%, das ist verrückt. Und jetzt springen wir von Brasilien, vom Orangensaft, doch nochmal zurück nach Deutschland in die Pfalz. Bo hat Hans-Christoph nämlich gefragt, ob ihn und andere Kollegen diese Zahlen nicht irgendwie auch beunruhigen. Weil das, was da beim Orangensaft passiert, das könnte ja theoretisch auch den Wein betreffen. Und er sagt ganz klar, dass ihn das beschäftigt, und zwar ziemlich stark. Aber er meint auch, man muss Entwicklungen wie diese zwar ernst nehmen und trotzdem gleichzeitig auch die Ruhe bewahren als Landwirt.
Das gehört zum Berufsrisiko des Landwirts und Winzer dazu, dass nicht jedes Jahr die Natur einem das Essen auf dem Tablett serviert und dass man auch mal Dürrephasen und Durstphasen überstehen muss.
Bei all der Dramatik ist das hier vielleicht auch mal eine ganz gute Nachricht. Hans-Christoph meint nämlich, dass wir den Entwicklungen nicht, zumindest nicht komplett hilflos ausgeliefert sind. Eine Lösung wäre zum Beispiel Flucht. Also weg und ab mit den Betrieben in Gegenden, die in den nächsten Jahren vom Klimawandel vermutlich eher verschont bleiben. Für mich klingt das ehrlich gesagt eher absurd, für Hans-Christoph aber nicht.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in 40 Jahren auf die deutsche Weinbauregionenkarte gucken und es dann so ein paar kleine Enklaven gibt, die im Harz oder in Schleswig-Holstein auch mittlerweile Weinbau betreiben oder in Brandenburg.
Harzer Riesling und Brandenburger Sekt klingt, sagen wir mal, interessant, geht aber noch wilder.
Ich war vorletztes Jahr in Schweden, habe da ein Weingut besucht und mich mit denen unterhalten. Das war sehr spannend. In der Champagne haben die Kollegen berichtet, dass die großen Champagner-Konzerne mittlerweile Land in Südengland kaufen, weil sie sagen, die Champagne ist klimatisch in 50 Jahren auf der anderen Seite vom Kanal.
Wein aus England oder Schweden, Skandinavien, für Hans-Christoph ist das im Moment eher keine Lösung. Stattdessen hat er sich dafür entschieden, vor Ort an den Stellschrauben zu drehen, an denen er drehen kann. Zum Beispiel neue Rebstöcke näher an kühlere Waldgegenden zu pflanzen oder mit Sorten zu experimentieren, die auch mehr Hitze vertragen.
So haben wir beispielsweise vor 4 Jahren zum ersten Mal Cabernet Sauvignon und Merlot gepflanzt, zwei rote Rebsorten, die eigentlich aus dem Süden, Südwesten Frankreichs kommen, also aus deutlich wärmeren Ecken, als es hier bei uns der Fall ist. Aber das sind einfach Sorten, die in Zukunft hier gut hinpassen.
Hans-Christoph arbeitet auch mit ganz anderen Mitteln, zum Beispiel mit neuen Bewässerungssystemen, die ihn allerdings auch wieder eine Menge Geld kosten. Und andere Landwirte versichern sich gegen Klimaschäden, also gegen Dürre, Hagel, Spätfrost, wobei die Versicherungsprämien noch ziemlich hoch sind. Da sind die Beiträge oft so teuer, dass sich viele Betriebe, viele Landwirte das im Moment noch gar nicht leisten können. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in dieser Folge echt super viel gelernt über Klimaveränderungen, die zum Teil Ernten einbrechen lassen, die Bauern und Herstellern zu schaffen machen und die für extreme Preissteigerungen sorgen können. Vor allem unser kleiner Weinexkurs hat mir echt vor Augen geführt, wie sich Climateflation heute schon auch hier in Deutschland bemerkbar macht. Und auch wenn ich hier jetzt mehr von Genussartikeln gesprochen habe, ist mir bewusst geworden, dass Climateflation ein globales Phänomen ist, das ganz viele Regionen und ganz viele Produkte der Welt betrifft. Aber wichtig ist auch zu sagen, der Klimawandel und Extremwetter sind natürlich nicht die einzigen Gründe dafür, dass Lebensmittelpreise steigen. Und ehrlich gesagt hat mich auch total fasziniert, dass die Ökonomie des Weins eine ziemlich spezielle ist, dass Menschen bei Genussartikeln eben besonders preissensibel sind und nicht bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Die Landwirte und auch Hans-Christoph stehen also echt unter Druck und müssen zwingend Lösungen finden, wie sie sich vor dem Klimawandel schützen können. Und Gott sei Dank passiert da ja auch schon ganz viel, sodass wir uns hoffentlich auch in den nächsten 30 Jahren noch Orangensaft, Olivenöl und ein Gläschen Wein leisten können. Und damit sage ich jetzt Tschüss. Wenn ihr Themenvorschläge habt, auf die wir mal schauen sollten, Kritik oder Lob, dann schreibt uns an whatthewirtschaft@deutschland.nova.de. Und ich habe jetzt zum Schluss noch eine Hörempfehlung, bis wir uns wieder hören. Wir bei Nova haben nämlich einen neuen Podcast für euch, Unboxing News. Ist vermutlich genau das Richtige für euch, wenn ihr euch manchmal ein bisschen lost und erschlagen fühlt von der aktuellen Nachrichtengemengelage, aber trotzdem up to date bleiben wollt. Bei Unboxing News geht's deswegen jeden Tag nicht um viele, sondern immer nur um eine Nachricht. Die Hosts wollen verstehen, was sie für einzelne Menschen genau bedeutet und sprechen mit ihnen. Dazu gibt's immer noch Einschätzungen von ExpertInnen, damit wir am Ende alle ein bisschen schlauer sind und wissen, was wir mit dieser einen Nachricht anfangen können. Unboxing News gibt es montags bis freitags auf Deutschlandfunk Nova, in der DLF Audiothek App und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wirklich Tschüss. Autorinnen der Folge waren Bo Hyun Kim und Ann-Kathrin Beck. Host war ich. Faktencheck Jule Dieterle und Melanie Miklautsch. Produktion Norman Wollmacher. Redaktion Charlotte Müller.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Alle zwei Wochen neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.